Du musst da vorne links.
Ach, redest du wieder mit mir?
Lass mich in Ruhe.
Ich weiß gar nicht, warum du sauer bist.
Das weißt du ganz genau. Du hast gesagt, wir lassen es raus und das passt mir nicht und das...
Es gibt
hier halt, links. Hier.
Ja, okay. Aber guck mal, es gibt halt nichts Gutes aus den 80ern.
Nichts Gutes aus den 80ern. Du hast die Auswahl verpasst.
Na super. Und trotzdem, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Take 42. Wir sind... Andi und Marco. Und das war nicht gescriptet. Zusammen sind wir Take 42 und wie immer hört ihr uns im Bermuda-Funk in Mannheim und in Heidelberg. In Mannheim auf der 89,6 und in Heidelberg auf der 105,4. In Karlsruhe im Querfunk auf der 104,8. Sowie bei Radio Unerhört in Marburg auf der 90,1. Alle Frequenzen und alle Links sowie alle Informationen zu dieser und all unseren anderen Sendungen findet ihr auf take42.de inklusive der Wegbeschreibung zu dieser Sendung. Und
schön, dass wir jetzt die Stimmung gesetzt haben. Ja,
fängt gut an.
Thema Roadtrip. Wir sind im Auto unterwegs.
Ganz genau. Wir fassen es ein bisschen weiter. Wir machen nicht nur die klassischen Road-Movies, weil die würden uns dann doch ein bisschen einschränken, auch was die Jahrzehnte betrifft, sondern wir fassen es ein wenig weiter und machen Road-Trips. Also sprich, wir haben Filme, in denen ein Auto oder ein anderes Vehicle eine zentrale Rolle spielt, um auch in der Story von A nach B zu kommen. Und wir fangen direkt mal an, sind im Jahr 2006, haben Steve Carell, Toni Collette, Craig Kinnear, Alan Arkin und die damals 10-jährige Abigail Breslin, die alle anderen nicht nur im Minibus, im VW-Bus an die Wand spielt. Little Miss Sunshine. Wie gesagt, der Film ist aus dem Jahr 2006 und entstand unter der Regie von Jonathan Dayton und Valerie Faris.
War ein totaler Überraschungserfolg.
Definitiv,
also,
definitiv.
Wie so oft der Knaller beim Sundance Festival, also das Independent Film Festival in den USA schlechthin. Und Knaller Besetzung, coole Story und macht definitiv Spaß, dieser Film.
Ganz genau. Hat 4 Oscar-Nominierungen, 2 davon hat er gewonnen. Und zwar Michael Arndt für das beste Originaldrehbuch und Alan Arkin als bester Nebendarsteller. Die Rolle, die Arkin spielt, hätte ursprünglich von Bill Murray gespielt werden sollen. Ganz generell kann man aber an sich froh sein, dass der Film überhaupt auf die Leinwand geschafft hat. Das erste Studio hat die Rechte erworben, saß dann ein bisschen auf dem Skript rum und hat dann die Rechte wieder an ein weiteres Studio weiterverkauft, das ebenfalls lieber Staub ansetzen lassen wollte. Am Ende haben dann die Produzenten das Skript zurückgekauft und haben den Film dann kurzerhand selbst finanziert. Fox Searchlight, also das dann Vertriebsstudio, hat dann kurz vor dem Sundance Film Festival doch noch die Rechte erworben und sich dann bekannterweise eine kleine goldene Nase am Film verdient.
Und da du eben die Oscars erwähnt hast, die Musik war nicht Oscar nominiert und nicht, weil sie nicht gut genug war, sondern weil es Musik war, die auf bestehende Musik aufgesetzt wurde bzw. adaptiert wurde. Der Regisseur wollte unbedingt die Musik von der Band Devotchka haben, hat dazu auch extra iPods gekauft, alle Alben von der Band da drauf geknallt und allen Hauptdarstellern in die Hand gedrückt, damit die während der Dreharbeiten diese Musik hören und sich halt selber tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen auf diese Stimmung des Films eintunen. Und von der Musik hat die Band und dann auch der Komponist Michael Dana mehr oder weniger den kompletten Soundtrack abgeleitet. Also ein Teil ist Originalmusik aus den Alben, ein paar Sachen sind halt verändert worden und das scheint auch funktioniert zu haben. Also ich weiß nicht, wie so ein Prozess bei einem Schauspieler ist, aber ich glaube, wenn alle die gleiche Musik hören müssen, die dann später dann wirklich auch in dem Film vorkommt, das könnte helfen.
Hat sie ja offensichtlich.
Ja gut, ob es jetzt den ob es jetzt wirklich so war, dass das beeinflusst hat, keine Ahnung. Aber die Musik ist auf jeden Fall sehr passend. Es ist ein sehr cooler Soundtrack. Und davon spielen wir jetzt mal den Titelsong, der übrigens auch von einem anderen Song adaptiert wurde. Tut dem aber keinen Abbruch. Band Devotchka. Und damit waren wir jetzt quasi auch schon so weit weg von typischer Road-Movie-Musik, wie es nur irgendwie geht. Es passt zu dem Film, Little Miss Sunshine, gar keine Frage. Aber ab jetzt werden wir ein bisschen rockiger, es wird ein bisschen Country-lastiger. Und dazu setzen wir jetzt einfach mal zwei Frauen an Steuer.
Genau, nämlich Susan Sarandon und Gina Davis. Die beiden sind Thelma und Louise. Und wir sind beim gleichnamigen wahren Klassiker der Filmgeschichte. Ridley Scott hat Regie geführt. In einer Nebenrolle haben wir Brad Pitt, der es fast nicht in den Film geschafft hätte, denn eigentlich war schon Robert Downey Jr. für die Rolle gecastet. Dann hat der Regisseur festgestellt, der gute Robert ist ein bisschen zu klein. Und dementsprechend sagte dann Gina Davis, die Gerüchte halber einen Narren an Brad Pitt gefressen haben soll, zu diesem Zeitpunkt zumindest, hat dann eben Brad Pitt vorgestellt und der hat dann die Rolle bekommen.
Robert Downey Jr. war zu der Zeit ja auch noch so ein bisschen unzuverlässiger, ist also weit vor der Iron Man-Zeit, also sehr, sehr drogenskandalös unterwegs, also weit weg von dem Kultstatus, den er heute hat.
Das ist richtig. Und ja, du wolltest mal sagen.
Das wollte ich sagen.
Okay, du wolltest das sagen? So. Und jetzt, ich weiß, wir sollen eigentlich nicht mit Namen um uns werfen. Jetzt müsst ihr aber trotzdem mal ein bisschen aufpassen. Also, wir haben Susan Sarandon und Gina Davis. So, die zwei sind gesetzt. Michelle Pfeiffer und Jodie Foster waren die ursprünglichen Hauptfiguren. Da aber die Pre-Production dann zu lange gedauert hat, mussten beide aus Termingründen wieder aussteigen. Susan Sarandon und Gina Davis wurden dann für die jeweiligen Hauptrollen gecastet, waren im Film, und sind auch beide damals für die beste Hauptrolle beim Oscar nominiert worden. Beide haben verloren an Das Schweigen der Lämmer und dessen Hauptdarstellerin, das in der Zwischenzeit gedreht wurde, nämlich Jodie Foster. So, und jetzt kommst du.
Jetzt komme ich. Musik ist sehr Road-Movie-typisch, würde ich jetzt mal sagen. Also wie ich es eben schon meinte, Gitarren, ein bisschen rockiger, ein bisschen Country-Musik mit drin. Und der Theme-Song heißt Thunderbird, passt auch zum Auto, was da gefahren wird, und stammt hauptsächlich von Pete Haycock und wurde nochmal verfeinert von Hans Zimmer, der 1991 auch noch nicht die große Nummer war, die er heute ist. Und Hans Zimmer gibt der Leadgitarre, die das ganze Stück halt prägt, eigentlich nur den musikalischen, sphärischen Rahmen, packt am Ende so seinen typischen Rhythmus rein, also dieses Antreibende, was wir halt kennen, dezent, aber unverkennbar. Und ja, legt wirklich so diese melancholische Grundstimmung für den Film. Man kriegt so direkt so ein Open-Road-Gefühl. Man hat schon so die Ahnung, wie der Film eventuell ausgehen könnte, ohne jetzt groß zu spoilern, auch wenn der Film schon 30 Jahre alt ist. Tolle Musik, toller Film und jetzt Thunderbird von Pete Haycock und Hans Zimmer. Und jetzt ein ganz harter Bruch. Jetzt kommen wir zu Untoten in einem wirklich richtig lustigen Film.
Und Abigail Breslin.
Und wem?
Abigail Breslin. Die hatten wir eben schon. Little Miss Sunshine. Spielt hier wieder mit. Aha, na, clear, okay.
Ganz, ganz hartes Aha-Erlebnis. Das war mir gar nicht bewusst.
Doch. Krass. Jetzt ist sie übrigens schon 13. Na, also wir sind jetzt schon im Jahr 2009. Und beim Film Zombieland mit Abigail Breslin und noch dabei Emma Stone, Jesse Eisenberg und auch Woody Harrelson. Letzterer saß während den Dreharbeiten für einen Tag im Gefängnis wegen des Besitzes von Marihuana. Hat dem Film definitiv nicht geschadet.
Ich würde eher sagen, es passt.
Es passt so ein bisschen mit rein. Abgeliefert vom Regisseur Ruben Fleischer. Hier, wie gesagt, richtig guter, lustiger Film. Gibt ein paar tolle Cameos, aber auch Bill Murray, der sich mit einem kleinen Augenzwinkern selbst spielt.
Dafür gab es sogar eine Auszeichnung für den besten Cameo des Jahres.
Oder so.
Ich weiß nicht mehr, von wem dieser Award kam, aber es wurde auf jeden Fall ausgezeichnet und mit Recht.
Und der stirbt ja dann auch irgendwann im Film, also ne, ich meine so zombie-mäßig, also das ist, glaube ich, kein großer Spoiler. Aber in gewohnter Tradition ist der Text, den Bill Murray hier spricht, komplett frei erfunden von Bill Murray selbst. Und apropos frei erfundene Dialoge, der Dialog von Abigail Breslin und Woody Harrelson im Auto über Hannah Montana ist ebenfalls komplett improvisiert. Da war nichts geskriptet von. Und dafür ist er richtig, richtig gut. Also ne, auch da Woody Harrelson mit oder ohne Joint in der Hand und Abigail Breslin, beides wirklich gute Schauspieler.
Und von Zombieland gibt es ja auch noch eine Fortsetzung. Richtig. Irgendwie grob 10 Jahre später.
Also genau zehn Jahre später, 2019, ja.
Und obwohl Bill Murray ja im ersten Teil stirbt, er hat seinen Gala-Auftritt im zweiten Teil. Was macht man, wenn ein Charakter gestorben ist? Man macht einfach eine Rückblende. Und man sieht ihn, wie er einen Film promotet, den er im wirklichen Leben halt wirklich gehasst hat. Das war nämlich Garfield. Da hat er dem Carter seine Stimme geliehen. Und er promotet gerade eine fiktive Fortsetzung von diesem Film. Und um ihn herum bricht die Zombie-Apokalypse aus und er kämpft sich aus diesem Studio raus. Herrlich. Absolut herrlich. Zur Musik. Der Film hat zwar einen Score, der fällt hier aber tatsächlich so ein bisschen in den Hintergrund, weil der Film lebt musikalisch tatsächlich von den richtigen Songs an den richtigen Stellen. Also man hat Sachen rausgesucht wie Hank Williams und Willie Nelson, um so ein bisschen Country wieder reinzubringen. Es gibt aber auch so ganz, ganz klassischen Rock von The Velvet Underground oder Van Halen. Klassische Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. Und alles ist halt wirklich auf den Punkt getimed und halt immer richtig, richtig gut. Und ich habe jetzt die Gelegenheit, endlich mal wieder Metal zu spielen. Das passiert selten genug, aber der Film steigt ein mit Metallica, For Whom the Bell Tolls. Das ist ein Song vom zweiten Album von Metallica, mit dem sich die Band wirklich so erst so den richtigen Namen in der Metal-Szene gemacht hat, mit dem sie sich wirklich etabliert haben. Deswegen jetzt mit viel Freude auf meiner persönlichen Seite Metallica, For Whom the Bell Tolls.
Ein Soundtrack für die ganze Familie.
Auf jeden Fall was für Papa.
Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Stop auf unserer Non-Stop-Reise von New York nach Denver.
Yay. Und wir überspringen die 80er und gehen direkt in die 70er.
Richtig. Weil wir das können. auch wenn Andi das ein wenig betrübt. Wir sind bei der haarsträubenden Reise in einem verrückten Bus oder auch im Original einfach nur The Big Bus. 32 Meter lang. Jetzt habe ich es vermerkt. 32 Räder, knapp 30 Meter lang. Und das Gewicht habe ich gerade vergessen. Ist auch egal. Wir haben viele bekannte Gesichter aus den 70ern. Und dann auch im Nachlauf aus den 80ern, gerade aus der, ich nenne es mal Katastrophenparodiefilmindustrie, die gab es damals.
Wobei The Big Bus, glaube ich, so der erste Film war, der das Ganze parodiert hat.
Richtig.
Also so fängt er auch an, es kommt eine große Texteinblendung und wir haben Filme über sinkende Schiffe gesehen, wir haben Filme über explodierende, keine Ahnung was alles gesehen. Aber wir hatten noch keinen Film über eine Katastrophe in einem Bus. Wir nennen ihn einfach The Big Bus.
Ja. Wir haben aber auch so Namen wie René Auberjonois oder auch Larry Hackman. Der wird dem einen oder anderen was sagen. Also wie gesagt, ja, The Big Bus hat dann so eine Katastrophen-Parodie-Film-Industrie ins Leben gerufen. Wir haben dann noch, ich weiß nicht mehr, wie die Filme heißen, also Die verrückte Reise in einem verrückten Flugzeug und in einem verrückten Raumschiff, also die dann so diese Airport-Reihe quasi parodiert haben. Also gute Unterhaltung.
Wobei die auch gar nichts mit dem The Big Bus zu tun haben. Also die zwei, die du jetzt gesagt hast, die kommen von Zucker, Abraham Zucker, also die dann später auch Nackte Kanonen und sowas gemacht haben.
Genau.
Ganz so over the top ist The Big Bus nicht. Also der traut sich es irgendwie noch nicht so richtig. Aber
er leitet diese Industrie, genau, ein oder dieses Franchise-Genre, wie auch immer, ja.
Mhm. Ja. Sprich jetzt,
ich wollte nur sagen, dass der Bus dann sage ich noch was. The Big Bus, also der Bus, den gab es ja wirklich, der ist auch gefahren. Und zwar einmal für eine Promotour von Los Angeles nach San Diego.
Okay. Ja, also gut, dass dieser große Bus da tatsächlich unterwegs war, das sieht man in den Filmaufnahmen, also da gab es noch kein CGI. Da würde mich aber tatsächlich mal interessieren, wie die Innenausstattung war. Ob da wirklich ein Swimmingpool und eine Bowlingbahn drin war?
Also ich glaube, das ist ein Studio, aber wer weiß. Genau.
Das hier ist jetzt mal so wirklich mal wieder so ein Film mit einem ganz klassischen Score, weil zu einem Katastrophenfilm gehört natürlich auch emotionale Musik, die halt den Zuschauer in den Sitz drückt, die Spannung muss greifbar sein. Und wir hören hier gleich die Einleitung zum dramatischen Höhepunkt des Films, nämlich die Szene, in der der Bus kurz vor Denver die Fahrt durch die Habringer-Kurve einleitet. Also eine sehr berüchtigte Kurve, sehr schwierig. Der Bus hat Probleme, die Geschwindigkeit zu drosseln. Sehr dramatisch, sehr spannend. Und das Stück stammt von David Shire, der schon seit den frühen 70er Jahren für Filme schreibt, aber halt musikalisch sogar noch vorher viel gemacht hat. Also er hat zum Beispiel bei der Premiere von Funny Girl, also der Broadway-Premiere, das Piano gespielt und war auch später maßgeblich am Soundtrack von Saturday Night Fever beteiligt. Fand ich dann auch ganz interessant. Also ganz viel Disco-Songs, die er dabei gesteuert hat. Und so ganz nebenbei hat er später dann auch für Broadway-Musicals komplette Musicals halt geschrieben. Also David Shire, Komponist von Haarsträubende Reise in einem verrückten Bus. Und das Stück, was wir jetzt hören, ist Harbinger Curve. So, und jetzt entspannen wir uns wieder nach dieser Dramatik und jetzt gibt es wieder was zu lachen. Oder noch mehr zu lachen.
Und genau, was passiert nämlich, wenn man ein Wohnmobil voll mit Marihuana steckt? Wirklich bis unter das Dach. Diese Frage stellen sich Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Emma Roberts und Will Poulter in der Komödie Wir sind die Millers. Der Film ist von 2013 und damit auch schon wieder 10 Jahre alt und entstand unter der Regie von Rawson Marshall Tuber. Wem das jetzt nichts sagt, das ist jetzt nicht so wichtig und der ist jetzt auch nicht einer der bekannteren Regisseure. Aber hat dann doch auch den einen anderen guten Film gemacht. Zum Beispiel, also der letzte, den er gemacht hat, war Ryan Reynolds, Dwayne Johnson und Gal Gadot. Und heißt eben Red Notice. Also kennt man vielleicht. Und kleine Anekdote. Aniston, Robert und Poulter, also drei aus der Familie, haben zusammen den MTV Movie Award für den besten Filmkuss gewonnen. Und wer sich jetzt fragt, wieso alle drei, einfach mal bei YouTube vorbeigucken, da findet ihr das.
Und das lohnt sich.
Das auch, ja.
Also der Film lohnt sich sowieso. Also der ist extrem lustig, der hat auch so ein paar, also der geht schon so Richtung Bad Taste Komödie, aber ich sag mal so, er eiert so an dieser Grenze zum schlechten Geschmack rum. Also er ist auf jeden Fall super lustig und die Charaktere, oder die Schauspieler hatten definitiv Spaß dabei, das merkt man. Das ist einer dieser Filme, die am Ende beim Abspann Bloopers drin haben. Sowas liebe ich ja persönlich immer sehr. Also sprich Bloopers, Sachen, die bei den Dreharbeiten irgendwie schiefgegangen sind, wenn einer ein Lachfleisch bekommen hat oder sonst irgendwas passiert ist. Und da mein Highlight, passend noch zu unserer letzten Folge. Jennifer Aniston ist ja berühmt geworden durch ihre Rolle in Friends. Und es gibt eine Szene im Bus, in der der Vater bzw. der Fahrer Musik einschaltet und sie halt feiern, dass sie jetzt über die Grenze nach Mexiko gekommen sind. Und da wurde dann das Band ausgetauscht und sie spielen Rembrandts I'll Be There For You und alle im Bus außer Jennifer Aniston gehen halt total drauf ab und sie ist halt extrem genervt und weiß nicht, wie sie reagieren soll. Super lustig. Ja, und wenn wir schon bei Jennifer Aniston sind, sie spielt in dem Film eine Stripperin, die quasi als Cover-Up-Mutter in diesen Van reingesteckt wird. Und in einer Szene legt sie dann nochmal einen Strip hin, um einen Drogenboss irgendwie ein bisschen abzulenken. Und die Musik, die da spielt, das ist Aerosmith, der Song Sweet Emotions, den spielen wir jetzt gleich. Und die Musik ist halt auch wieder so stellvertretend, ähnlich wie bei Zombieland. Die Musik, die läuft, ist immer so herrlich passend, unpassend und on the spot. Auch hier, der Score spielt nicht wirklich eine Rolle. Und ja, da wir halt eben Roadtrip machen, soll die Musik halt auch eben autotauglich sein. Deswegen jetzt Aerosmith's Sweet Emotions. So, und jetzt wieder Zeitsprung 70er.
Genau, ein ausgekochtes Schlitzohr heißt der Film und im Original heißt er dann Smokey and the Bandit, ist mit Burt Reynolds und Sally Field. Der Film ist aus dem Jahr 1977, wie auch der erste Star Wars Film, und entstand unter der Regie von Hal Needham und war auch der zweiterfolgreichste Film des Jahres nach, jetzt darfst du raten, welcher war wohl der erfolgreichste Film des Jahres 1977?
Unglaubliche Begegnung der dritten Art.
Nee, ich habe ihn gerade erwähnt.
Ja, ist ja gut, Star Wars, alles gut.
Nee, wie überraschend, also wie du darauf gekommen bist, egal. Jerry Reed, der im Film Cletus spielt, wurde eigentlich von Needham für die Hauptrolle engagiert. Nachdem man dann rausgefunden hat, dass Burt Reynolds Interesse bekundet hatte, wurde dem dann die Rolle zugeschanzt und Reed wurde dann in eine Nebenrolle verfrachtet. Ist nicht so die netteste Art, aber so wie ich das jetzt gelesen habe, durchaus gang und gäbe. Das mal so am Rande.
Ja gut, Jerry Reed hat aber seinen großen Anteil an dem Film gehabt. Also zum einen war der Film so erfolgreich, dass es danach nochmal zwei Fortsetzungen gab. Also die erste Fortsetzung dann auch mit Burt Reynolds und Sally Field und die weitere Fortsetzung, also Teil 3, war dann ohne Burt Reynolds und Sally Field und Reed hat dann auch storybedingt irgendwie die Rolle des Bandit übernommen. Also er war halt zwar immer noch die Figur, die er von Anfang an gespielt hat, aber irgendwie hat er die Legende des Bandits da aufleben lassen wollen und war dann auf einmal The Bandit.
Sally Field hatte ja, wenn ich da mal kurz reinkriechen darf, Sally Field, weil du sie gerade erwähnt hast, auch mit der Fortsetzung, die hat ja quasi kurz nachdem sie unterschrieben hat, für den Film bereut, dass sie unterschrieben hat. Sie hatte Angst, dass der Film ihre Karriere kaputt macht. War dann offensichtlich nicht der Fall. Und zwischen dem ersten und dem zweiten war ja dann auch noch, jetzt habe ich vergessen, wie der Film heißt. Auf jeden Fall hat sie dafür den Oscar bekommen. Ich schlage das direkt nach und sag's euch nach der Musik.
Die Musik stammt nämlich auch von Jerry Reed, weil Jerry Reed ist in erster Linie ein Country-Sänger oder war ein Country-Sänger und eben kein Schauspieler. Und da gibt es dann auch eine schöne kleine Story zu. Einen Tag vor Beginn der Dreharbeiten ist Jerry Reed zum Regisseur gegangen und meinte, er hätte da einen kleinen Song passend zum Film geschrieben. Den könnte er gerne verwenden. Wenn er irgendwas geändert haben wollen würde, soll er nur Bescheid sagen. Er passt alles an, was irgendwie notwendig ist, damit es halt in den Film passt. Regisseur hört sich das Ganze an. Geht zu Jerry Reed und scheißt ihn zusammen. Wenn du nur eine Note daran änderst, fliegt der Song aus dem Film raus. Ja, und so ist das dann halt eben der Song, der die ganze Zeit im Film zu hören ist. Und den spielen wir jetzt einfach. Also es nennt sich Eastbound and Round von Jerry Reed. Und ja, das ist flotter Country, wie er im Lehrbuch steht.
Norma Rae war der Film, für den Sally Field den Oscar bekommen hat.
Ah, okay. So, und jetzt ich gucke auf die Uhr, ich bin ein bisschen überrascht, wir sind flott unterwegs.
Wir haben noch einen
Film und du hast hoffentlich noch irgendwie einen Fun-Fact zum Schlitzohr.
Ich habe auch noch ein Anekdötchen.
Her damit.
Genau. Weil, also für den Film, also jetzt hier ausgekochte Schlitzohr oder halt Bandit. Quatsch, nicht The Bandit. Was habe ich gesagt?
Smokey and the Bandit.
Ja, sag ich doch. Also das ursprünglich wollte das Studio 6 Autos bekommen. Hatte man am Ende nur 4 bekommen. Am Ende der Dreharbeiten waren 3 komplett hinüber und der 4. Wagen wollte nicht mehr anspringen und wurde für die letzten Szenen entweder durch ein anderes Auto angeschoben oder gezogen. Nach dem Film wurde der Pontiac Trans Am dann das meistverkaufte Auto in den Staaten.
Da habe ich mir auch sagen lassen, also das Auto hätte gar nicht so viel Power, wie es im Film dargestellt wird. Der hätte halt irgendwie extrem hohe Drehzahl, aber tatsächlich relativ wenig PS. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber es wäre halt so ein typisches Macho-Angeber-Auto, was eigentlich gar nichts kann. Aber wenn wir jetzt noch Zeit haben, dann schiebe ich das nämlich auch noch rein. Der Film lebt unter anderem halt auch vom Sheriff. Ich weiß leider jetzt gerade nicht den Schauspielernamen, aber der Charakter Sheriff Buford T. Justice aus Texas ist halt so das personifizierte Arschloch, was man sich in den USA auf der Straße irgendwie wo vorstellen kann. Und das ging so weit, dass der County, für den der fiktive Sheriff unterwegs war, von ihm distanziert hat. Also im Film selber, er fährt halt in seinem Sheriff-Auto rum und da steht natürlich auf der Tür, wo er herkommt, also County so und so. Und auf der Blu-ray-Veröffentlichung ist das weggeblurrt. Also man kann nicht mehr lesen, für welchen County er da unterwegs ist. Finde ich schon eine harte Nummer, aber auf der anderen Seite sollte man auch davon ausgehen, so ein Typ wie der sollte tatsächlich nicht wirklich Vertreter des Gesetzes sein. Das nur am Rande.
Und den Schauspieler, den du meinst, das ist Jackie Gleason.
Ah, vielen Dank. Ja,
immer wieder gern.
Alle Darsteller in dem Film sind mittlerweile tot, ne? Außer Sally Field. Bei ihr bin ich jetzt nicht sicher.
Sally Field lebt noch.
Okay, dann sind auf jeden Fall alle männlichen Darsteller mittlerweile verstorben. So, jetzt haben wir genug Zeit geschunden. Musik haben wir schon gespielt. Vielleicht spielen wir noch ein zweites ausgekocht im Schlitzohr. Ansonsten, jetzt zum Klassiker, oder? Also den geht's nicht.
Damit sind wir beim Kult vom Kult. Easy Rider gilt als, glaube ich, oder als einer der Road-Movies schlechthin.
Es ist eigentlich, es ist der Road-Movie, der das Genre begründet hat, behaupte ich jetzt mal.
Ja. Peter Fonda in seiner Trademark-Rolle, zusammen mit Jack Nicholson und Dennis Hopper. Hopper hat mit Peter Fonda zusammen das Drehbuch geschrieben und Hopper hat Regie geführt. Wobei man sagen muss, Drehbuch geschrieben ist sehr wohlwollend, weil beide haben getrennt voneinander befragt, wie beim Herzblatt, mal gesagt, dass die größten Teile der Dialoge komplett improvisiert sind. Und eigentlich waren alle drei, laut eigener Aussage, getrennt voneinander befragt, am Set durchgängig high. Es wurde ein Joint nach dem anderen geraucht. Das waren wohl, also das, was man auch im Film sieht, das waren wohl echte Joints. Was dazu führte, dass eigentlich entweder sich alle unglaublich lieb gehabt haben oder sich gegenseitig an die Gurgel wollten. Das hat Jack Nicholson mal gesagt, dass eigentlich ständig jeden irgendwie was Böses wollte, entweder sie haben sich angeschrien oder sie lagen sich lachend und weinend in den Armen. Das muss ein Gefühlschaos am Set gewesen sein, aber gut, dank halt Marihuana, LSD übrigens, und das, weil das im Film ja auch konsumiert wird, LSD war während den Dreharbeiten nicht in Verwendung. Das wurde auch nochmal klargestellt.
Gut, aber der Film ist halt in den 60ern entstanden. Es geht halt viel um dieses Lebensgefühl, was sich da breit gemacht hat mit Freiheit und offene Straße und wir leben im Hier und Jetzt. Und Easy Rider ist halt nicht nur genrebegründend. Ich glaube, es ist auch der erste Film, der mal gezeigt hat, was passiert, wenn man Stand-in-Musik verwendet. Also Stand-in-Musik ist die Musik, die man nutzt im Schneideraum, um halt eine irgendwie Hintergrundmusik zu haben, wenn die eigentliche Musik, die rein soll, noch gar nicht fertig ist. Die hätte eigentlich von Crosby, Stills and Nash komponiert werden sollen. Aber die kam halt irgendwie nicht zu Potte. Die Musik war, also der Film war im Kasten, die Leute waren im Schneideraum und die Musik kam und kam und kam nicht. Und was hat man im Schneideraum in den 60ern gemacht? Man hat halt eben Platten aufgelegt, man hat Jimi Hendrix gehört, man hat The Birds gehört und so weiter und so fort. Ja, und irgendwie, wahrscheinlich war da auch der ein oder andere Joint im Spiel und auf einmal war die Pace so geschnitten, dass die Szenen halt eben zu genau dieser Musik passte. Und man hat sich dazu entschieden, nachträglich in den sauren Apfel zu beißen und diese ganze Musik nachzulizenzieren. Bedeutete, die Musik für den Film hat $1 Million gekostet und hat damit das komplette Budget des Films verdreifacht. Kann man mal machen, hat in dem Fall auf jeden Fall gut funktioniert. Und ja, der eine Song, den jeder kennt, ob er ihn mit Easy Rider in Verbindung bringt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber der eine Song, der halt da läuft, das ist Born to be Wild von Steppenwolf. Und ja, wir sind fertig. Genau. Wir geben jetzt nochmal Gas und versuchen, die nächste Ausfahrt zu finden.
Wir finden die nächste Ausfahrt, da bin ich mir ziemlich sicher. Ansonsten nehmen wir die übernächste, weil alle Wege führen nach Rom. Oder in unserem Fall hoffentlich mal wieder ins Studio nach Mannheim. Kleiner Exkurs. Das war's für diese Folge. Wie gesagt, zusammen sind wir Take 42. Einzeln sind wir, vielleicht redet ihr jetzt wieder mit mir,
Andi
und der Marco, vielen Dank. Hören uns in 4 Wochen wieder. Und ich möchte noch mit einem Satz beenden. Ich muss ein bisschen ausholen. Dennis Hopper, der Regisseur von Easy Rider, hat ja ganz viele Szenen draußen gemacht, ohne weitere Beleuchtung, weil laut seiner Aussage, und damit sind wir dann fertig für heute, man braucht draußen kein Licht, weil Gott ist ein erstklassiger Beleuchter.
Tschüss.